Vergangenes Jahr habe ich zur Vorbereitung auf Gemeindegründung ein Seminar mitgemacht. Das Seminar nannte sich Wege in die Selbstständigkeit. Das war ein Seminar nicht irgendwie aus einem christlichen Hintergrund, sondern da war ich mit ganz vielen anderen Studenten unterwegs, ein Wochenende lang, die irgendeine Gründungsidee hatten. Es waren zum Beispiel ganz verrückte Entwickler, die irgendwie zum Beispiel eine Software entwickeln wollten oder Leute, die eine Idee für eine Dienstleistung hatten, für eine Produktionstechnik oder sowas. Und an diesem Wochenende ging es dann ganz viel darum, wie wir einen Businessplan aufstellen, wie man so ein Gründungsprojekt an den Start bringt. Und ich habe ganz viel davon gelernt, von Leuten, die Ahnung davon haben, wie man einen Finanzplan aufstellt und so und die sich mal aus einer ganz anderen Sicht mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und die Referenten haben uns an diesem Wochenende immer wieder gesagt, Leute, wenn euer Projekt Erfolg haben soll, dann müsst ihr euch überlegen, warum es euch geben muss. Also, wenn ich eine Dienstleistung auf den Markt bringe, muss ich mir überlegen, gibt es diese Dienstleistung schon in dem Bereich, wo ich hin möchte? Oder wenn ich ein Produkt entwickle, muss ich mich immer fragen, gibt es dieses Produkt schon? Kann ich es vielleicht günstiger produzieren? Ist mein Produkt, was ich habe, besser? Also in der Wirtschaft spricht man dann von dem sogenannten Unique Selling Point, also das, was das Produkt einzigartig macht. Und da habe ich mich natürlich dann auch gefragt, als Pastor und als Gemeindegründer, warum muss es mein Unternehmen, mein Gründungsprojekt geben? Warum soll in Osnabrück eine neue Gemeinde entstehen? Und ich habe diese Fragen innerlich bewegt und bin dann auf diesen Text gestoßen, den ich euch jetzt gerne vorlesen möchte. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen, es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kurz gesagt, Jesus gibt seinen Jüngern und damit auch uns den Auftrag, seine Botschaft zu verkündigen und zu leben. Er macht es in Form von zwei Bildern. Wir sind Salz und wir sind Licht für diese Erde. Zwei Bilder, die ganz nah an der Lebenssituation der Jünger dran waren. Bevor Jesus in der sogenannten Bergpredigt, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen, bevor er ganz viel darüber spricht, wie wir unser Leben führen sollen als Christen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, mit unseren Partnern, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden. Bevor er darüber spricht, wie wir unser Leben führen, gibt er uns eine Zusage. Den Text, den Karl Alfred vorgelesen hat, die Seligpreisung, steht unmittelbar vor dem Auftrag, den ich euch vorgelesen habe. Jesus gibt uns, bevor er den Anspruch formuliert, eine Zusage. Ich habe für diese Predigt ein Bild, und zwar machen wir gemeinsam eine Atemübung. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber wir werden zusammen einatmen und wir werden zusammen ausatmen. Das Einatmen und das Ausatmen, das ist für mich das Leben als Christen und das Leben als Gemeinde. Das Einatmen, je nach Übersetzung heißt es in den Seligpreisungen, selig sind, glücklich sind, freuen dürfen sich alle. Bevor Jesus einen Anspruch formuliert, gibt er seinen Jüngern die Zusage, ihr dürft mit leeren Händen vor Gott stehen. Hier heißt es, selig sind, freuen dürfen sich alle, die geistlich arm sind. Alle, die mutlos sind, alle, die verzweifelt sind. Alle, die nur noch von Gott etwas erwarten, weil sie merken, ihre eigenen Kräfte reichen nicht aus. Jesus sagt uns zu, alle, die mit offenen Händen, die ohnmächtig vor Gott stehen, die dürfen sich freuen. Jesus spricht uns Trost zu. Er spricht uns Hoffnung zu, dass das, was uns jetzt in diesem Leben umgibt, nicht alles ist. Wir haben als Christen die Hoffnung und die Gewissheit, dass das, was uns hier umgibt, die Sorgen, die Probleme, aber auch das, was schön ist in unserem Leben, dass es nicht alles ist. Dass mit Jesus Christus eine Dimension in unser Leben einbricht, die mehr ist als das, was wir sehen können. Bevor Jesus den Anspruch formuliert, lässt er uns einatmen, lässt er uns das hören und das erleben, was wir zum Leben brauchen. Und das ist für mich als Pastor, als Gemeindegründer eine sehr zentrale Botschaft. Ich bin nicht zuallererst da, um zu geben. Ich bin nicht zuallererst da, um ein Gemeindegründungsprojekt zu starten, sondern ich darf zuallererst selbst von Gott empfangen. Ich kriege das auch manchmal mit Pastorenkollegen mit, das ist oft eine Herausforderung, wenn man jeden Sonntag verkündigt, eine Botschaft weitergibt, dann ist es wie Balsam auf der Seele, dass wir selbst als Christen, als Pastoren, als Menschen, die Jesus nachfolgen, wir alle, dass wir zuallererst empfangen dürfen, dass wir zuallererst einatmen dürfen. Und dieses Bild des Einatmens macht klar, wenn wir nicht einatmen, dann werden wir über kurz oder lang Schwierigkeiten bekommen, weil wir keine Luft zum Atmen, Luft zum Leben mehr haben. Also das wollte ich an den Anfang stellen, bevor wir uns jetzt darüber Gedanken machen, was es heißt, auszuatmen. Mit den Seligpreisungen geht es los und dann kommt direkt dieser Text, ihr seid das Salz für die Welt, ihr seid das Licht für die Welt. Jesus spricht hier formal seine Jünger an. Er gibt seinen Jüngern diesen Auftrag, diese Zusage. Und damit sind wir als Jesu Jüngerinnen und Jünger mit einbezogen in das, was er hier sagt. Er sagt, ihr seid das Salz für die Welt. Man streitet sich öfter mal darüber, welche Bedeutung des Salzes hier eigentlich zählt. Also in der damaligen Zeit hat Salz zwei Funktionen im Wesentlichen. Einmal, das ist uns nicht mehr ganz so nah. Salz hatte eine Konservierungsfunktion. Also man hatte keinen Kühlschrank, man hatte kein Gefrierfach, man wollte die Fische haltbar machen, also hat man sie mit Salz eingerieben und schon waren sie etwas länger haltbar. Und das Zweite ist, das kennen wir auch, Salz ist natürlich Geschmacksträger. Auch damals schon hat man Salz verwendet, um Lebensmittel schmackhaft zu machen. Und jetzt streitet man sich, geht es darum, dass Salz das Leben konserviert, geht es darum, dass es das Leben geschmackvoller macht. Ich glaube, es ist beides. Und zwar ist es beides, weil beide Funktionen erst dann zum Tragen kommen, wenn Salz in Berührung mit etwas kommt. Wenn das Salz nicht in Berührung mit dem Fisch kommt, kann es den Fisch nicht länger haltbar machen. Und wenn das Salz nicht in Berührung mit der Suppe kommt oder mit den Kartoffeln, den Salzkartoffeln, dann kann es sie nicht schmackhaft machen. Ich glaube, die Botschaft, die hier drin steckt, ist, ihr seid das Salz der Welt, wenn ihr in Kontakt seid. Oder in anderen Worten, wenn ihr in Beziehungen lebt. In Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Zu euren Nachbarn, zu euren Freunden. Auch natürlich innerhalb der Gemeinde, auch da sind wir Salz, weil auch immer unser Nächster diese Botschaft braucht. Ich glaube, Jesus macht hier deutlich, dass es unser Auftrag ist, die Menschen zu kennen, ihre Sorgen zu entdecken, zu fragen, was sie beschäftigt und in diesen Situationen die Botschaft zu verkündigen und zu leben. Und deswegen ist es auch mein Anliegen als Gemeindegründer in Osnabrück, dass ich weiß, was in der Stadt los ist. Ich habe seit Sommer ist als meine Aufgabe gesehen, jeden Morgen die Zeitung zu lesen. Und ich muss sagen, man lernt sehr, sehr viel über die Stadt, wenn man jeden Tag den Lokalteil liest. Man merkt, was politisch los ist, was für schreckliche Dinge auch in der Stadt passieren, worüber diskutiert wird. Das ist ein kleines Beispiel. Ich glaube, Jesus gibt uns den Auftrag, nah bei den Menschen zu sein und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht für die Welt. das zweite Bild. Es hat nochmal eine etwas andere Perspektive. Hier ist für mich auch nochmal wichtig, dass die Kraft, die Energiequelle nicht in uns selbst steckt. Wir haben im Neuen Testament zwei Bilder. Wir haben es eben gesungen, Licht der Welt, du kamst in diese Nacht hinein, und damit ist Jesus gemeint. Das eigentliche Licht der Welt ist Jesus. Und Jesus ist es, der in uns und durch uns scheint. Die Energie geht von dem aus, was Jesus hier in den Seligpreisungen ausdrückt. Die Kraft kommt von Gott. Und bei dem Lichtbild wird deutlich, das hat nochmal mehr die ausstrahlende Funktion. Bei dem Salz geht es für mich sehr stark darum, dass wir in Kontakt kommen, dass wir in Beziehung sind. Und beim Licht geht es vielleicht stärker darum, dass wir aktiv ausstrahlen. Dass wir zum Beispiel Gottesdienste feiern, in denen das Evangelium verkündigt wird. Dass wir unser Leben führen in einer Art und Weise, wo Menschen sehen, wir vertrauen auf Gott, wir haben Hoffnung, wir haben Zuversicht, weil wir wissen, Gott ist bei uns. Das hat eine ausstrahlende Kraft, eine ausstrahlende Wirkung. Ich habe mich gefragt, was es in meinem Leben heißt, Salz und Licht zu sein. Man könnte meinen, als Gemeindegründer und als Pastor ist man automatisch so ein Lichtkegel oder so ein Salzleckstein wie im Kuhstall, wo alle Leute hinkommen und eine ganz salzige Zunge haben und erfüllt sind. So ist es nicht. Das kann ich beruhigen, es ist ganz und gar nicht so. In meinem Leben gibt es Situationen, wo ich das Gefühl habe, es gelingt mir gut, Licht zu sein, das Licht scheinen zu lassen. Und es gibt Situationen, wo ich mich frage, was mache ich hier eigentlich? Auf dem Seminar, wo ich gewesen bin, da mussten wir einen sogenannten Pitch halten. Ein Pitch ist, du hast 3 Minuten Zeit, dein Gründungsprojekt vorzustellen. Eigentlich macht man das vor Leuten, die viel Geld haben und investieren wollen. Du musst also Menschen davon überzeugen, in dein Projekt zu investieren. Und das haben wir quasi nachgestellt. Und jeder von uns hatte 3 Minuten Zeit, sein Gründungsprojekt vorzustellen. Und dann habe ich mich dahingestellt, sehr selbstbewusst, und habe gesagt, mein Auftrag ist es, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen, dass es heute verstanden wird. Und das kann zum Beispiel heute heißen, dass sich dein Wert nicht dadurch herstellt, dass du Erfolg hast mit deinem Projekt. Das habe ich sehr selbstbewusst gesagt und habe dann hinterher gesagt, dein Wert hast du dadurch, dass du Kind Gottes bist, dass du Geschöpf Gottes bist. Die Leute, die da saßen, waren irritiert. Damit hatten sie an diesem Morgen nicht gerechnet, glaube ich. Und wenn du auf einem Wochenende bist, wo du dich damit auseinandersetzt, wie du Erfolg hast mit deinem Unternehmen, wie du Erfolg hast mit deiner Gründungsidee, dann ist es nicht das Erste, was du hören willst, dass es nicht darauf ankommt, dass du Erfolg hast und dass sich dein Wert dadurch nicht bestimmt. Für mich ist das eine zentrale Botschaft, die wir als Christen haben, dass wir nichts tun können, dass wir mehr oder weniger wert sind, sondern Gott ist es, der uns den Wert schenkt, uns Würde schenkt. Ich habe gemerkt an der Reaktion, auch nachher in Gesprächen, das ist was, was den Leuten gut tat. Die haben sich jetzt nicht reihenweise bekehrt, aber da sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, danke. Ich habe überhaupt keinen Kontakt mit Kirche und mit Glauben, aber es tut mir gut zu hören, dass ich als Person nicht scheitere, wenn mein Projekt schief läuft. Und ich glaube, da ist es mir an einer Stelle ganz gut gelungen, dieses Licht leuchten zu lassen, weil ich mit Leuten unterwegs war, die irgendwie in einer ähnlichen Situation waren wie ich, die ich kannte, und wir haben uns gemeinsam mit Dingen beschäftigt. Ich war allerdings letztes Jahr in Osnabrück öfter mal im Stadion. Ich bin Fußballsympathisant, ich spiele nicht aktiv, aber gucke mir das gerne an. Und die Lila-Weißen habe ich mir letztes Jahr ein paar Mal angeguckt. Dritte Liga-Fußball ist jetzt nicht so der Knaller. Also das, was man da sportlich sieht, ist jetzt nicht so überragend, aber es ist ganz schön, da in der Ostkurve zu stehen und neben den Fans zu stehen, die singen, und man hat eine ausgelassene Stimmung, isst eine Bratwurst, trinkt ein Bierchen, und das ist einfach ein schöner Samstagnachmittag. Und dann habe ich mich gefragt, was denn die Botschaft für die Menschen ist, die hier neben mir stehen. Leute, die vielleicht etwas einfacher gestrickt sind, die von montags bis freitags irgendwo im Schichtdienst sind und am Samstag Bock haben, im Stadion zu stehen und ausgelassen zu singen, zu klatschen, zu grölen, vielleicht auch einen über den Durst zu trinken. Und dann stand ich da und habe festgestellt, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt dem Herrn neben mir irgendwie von Jesus erzählen soll in dieser Situation. Und ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt und gefragt, was ist los mit mir? Es muss mir doch eigentlich gelingen, da jetzt irgendwie eine Botschaft zu formulieren. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein natürlicher Lebensraum. Also da habe ich keine Verbindung irgendwie, wo ich sage, es fällt mir leicht, da über meinen Glauben zu sprechen. Ich habe dann relativ schnell den Gedanken auch wieder verworfen und mich dann auf das Fußballspiel konzentriert. Das war sehr, sehr spannend und der VfL hat gewonnen. Aber da habe ich gemerkt, da fällt es mir schwer. Und ich glaube, es ist in unserem Leben, gibt es viele Situationen, wo wir merken, da fällt es uns leicht, das weiterzugeben. Vielleicht in der Familie. Das ist für mich ein ganz zentraler Ort, wo wir Salz und Licht sind. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn Kinder schon von früh erleben dürfen, was es heißt, geliebt zu sein. Was es heißt, ein wertvolles Geschöpf zu sein, unabhängig von dem, was sie tun. Weil sie wissen, Jesus liebt sie und diese Liebe geben die Eltern weiter. Das ist für mich ein ganz zentraler Ort, wo wir diese Liebe Gottes weitergeben. Und dann ist es eure und unsere Aufgabe, immer wieder darüber nachzudenken, wo die Orte in unserem Leben sind, wo wir das leben. Wo wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich nochmal auf einen Vorfall gestoßen. Das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Am 21. Juni 2015 hat ein amerikanischer Weißer in einer Methodistengemeinde 9 Menschen getötet. Es war ein schreckliches Attentat und es ging sofort durch die Medien. Es war einfach zu spüren, welches Leid da passiert. Kurz danach, ich glaube eine Woche danach, saßen Angehörige im Gerichtssaal und sie hatten die Möglichkeit, dem Täter eine Botschaft zu vermitteln. Dieser Täter war per Video zu sehen und die Angehörigen konnten dem Täter was sagen. Und dann sind nach und nach einzelne Angehörige ans Mikrofon gegangen und haben gesagt, du hast meine Schwester getötet, ich werde sie nie wiedersehen, aber ich will nicht, dass der Hass siegt, ich vergebe dir. Und das hat die erste Person getan, das hat die zweite Person getan, auch in anderen Formulierungen, es war mal der Vater, der gestorben ist, mal die Tochter. Und ich habe gemerkt, das ist auch durch die Medien gegangen, die verschiedenen Leute, die darüber berichtet haben, bei Zeit online, bei Welt online, wo auch immer, man hat gemerkt, das, was hier passiert, das ist außergewöhnlich. Dass Menschen in einer Situation, die dermaßen von Leid und von Katastrophe geprägt ist, die Liebe und die Vergebung Gottes weitergeben, das verändert etwas. Da merkt man, das merke ich auch emotional, da passiert was, da bricht etwas in diese Welt hinein, was von außen kommt, was wir selbst nicht tun können. Es ist außergewöhnlich, es ist nicht normal, jemandem zu vergeben, der eine Woche vorher seine Tochter, seine Schwester, seinen Vater ermordet hat. Und wenn dann die Menschen vor diesem Mikrofon sitzen und sagen, ich vergebe dir, weil ich weiß, dass Hass nicht siegt, sondern die Liebe, da bricht dieses Licht in diese Welt hinein. Das ist für mich ein sehr ergreifendes und großes Beispiel dafür, für diese Liebe Gottes, die wir weitergeben, die wir scheinen lassen können. Und ich möchte euch dazu ermutigen, in der kommenden Woche und darüber hinaus zu überlegen, gemeinsam auch zu überlegen, wo sind die Orte in eurem persönlichen Leben als Gemeinde hier in Halle, wo sind die Orte, wo ihr das Licht Gottes scheinen lassen könnt? Wo seid ihr Salz? Wo seid ihr mit Menschen in Beziehung? Klar ist, und das möchte ich nochmal betonen, dass die Kraft und das Licht, das kommt von Gott, das geht von Gott aus. Er ist derjenige, der uns beschenkt und wir sind diejenigen, die das weitergeben. Wir haben heute Morgen zusammen eingeatmet und wir haben darüber nachgedacht, was es heißt, auszuatmen. Und ich möchte gerne mit uns beten und Gott darum bitten, dass er uns die Kraft und die Motivation schenkt, das zu leben. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir bei dir einatmen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns beschenkst, dass wir mit leeren Händen, mit dem, was uns bewegt, zu dir kommen dürfen und du uns mit offenen Armen empfängst. Danke, dass wir bei dir auftanken dürfen, dass du zu uns gnädig bist, mit uns gnädig bist. dass unser Wert sich dadurch bestimmt, dass du uns liebst, nicht durch das, was wir tun. Danke dafür und lass uns diese Botschaft gemeinsam als Einzelne immer wieder hören und verstehen und im Herzen ergreifen. Und ich danke dir genauso dafür, dass du uns sagst, dass wir das weitergeben können. Als Salz in Beziehung, als Licht, als ausstrahlende Kraft. Du siehst die Orte, wo uns das gut gelingt, wo wir deine Liebe, wo wir deine Gnade weitergeben können durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun. Danke dafür. Und ich bete darum, dass du uns immer wieder diese Orte und diese Möglichkeiten schenkst, wo das passiert, dass andere Menschen dich durch uns sehen können. Bitte schenke uns die Kraft und die Motivation und die Liebe für die Menschen in Halle, für die Menschen in Osnabrück, für unsere Freunde, für unsere Familien, für unsere Nachbarn. Danke, dass wir ein- und ausatmen dürfen als Christen und als Gemeinde. Amen.